Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir sind bei Folge 279 des Podcasts der Büchermacher im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 217. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Sprecher. Autor ist Karl Kraus. Karl Kraus ist ein Wiener gewesen vor etwas über 100 Jahren. Er hat die Zeitschrift Die Fackel herausgegeben, über 30 Jahre lang. Und in meiner Buchreihe Perlen der Literatur haben wir dort sein Buch Die Sprache herausgegeben. Das sind Auszüge aus der Fackel, Die Sprache von Karl Kraus, 20 Euro, ein sehr schöner Band, Nummer 27 aus der Reihe Perlen der Literatur. In insgesamt 4 Folgen lese ich aus Karl Kraus Die Sprache. Wir sind jetzt bei der 3. Folge. Ich lese von Seite 36 bis Seite 43. Das Oberthema heißt Sprachlehre. Sanders hat hier ein vorzügliches Beispiel aus Schiller, das gleichfalls eine Krankmeldung betreffend nebeneinander die Vermutung der Lüge und die Behauptung der Wahrheit durch Modus wie Tempus ausdrückt. Zitat: Mir meldet er aus Linz, er läge krank, doch hab ich sichere Nachricht, dass er sich zu Frauenberg versteckt beim Grafen Gallas. Zitat Ende. Bedenklich ist die von Sanders angeführte und nicht ausdrücklich getadelte Wendung bei Goethe. Zitat: Da er hörte, dass ich viel zeichnete und Griechisch könnte. Zitat Ende. Wäre hier der Konjunktiv unerlässlich, so wäre zeichnete richtig, da zeichne als Konjunktiv nicht hervortritt, könnte jedoch nicht richtig und die gedankliche Diskrepanz hebt sich nur im Mittelklang auf. Immerhin regiert hier das Imperfektum. Unmöglich aber ist es, von einem Präsens das Imperfektum des Konjunktivs abhängig zu machen, ohne damit die Aussage als unglaubwürdig oder als bedingt hinstellen zu wollen. Da hat eine Berlinerin mit Rilke gesprochen, Zitat: Er erzählte, dass er im Wallis bei Sierre wohne, in einem kleinen alten Schloss, ganz einsam, Jahr für Jahr und nur selten, wenn es nicht mehr anders ginge, einen kurzen Flug in die Welt hinaus mache. Der Kanton Wallis sei das Landschaftsbild, welches ihm durch seine Romantik und Üppigkeit am nächsten käme und was ihn außerdem so sehr an seinen Aufenthalt in Spanien erinnere. Zitat Ende. Ja, wie man nur aus einem Gespräch mit einem deutschen Dichter so schlechtes Deutsch bewahren kann. Von dem was abgesehen, warum denn ginge und käme, warum denn nicht auch wohnte, machte, wäre und erinnerte, wenn es nicht mehr anders ginge. Es ginge nicht mehr anders, wenn. Aber in der deutschen Presse geht es wirklich nicht mehr anders. Vor dem Konjunktiv wird alles, was Deutsch schreiben möchte, scheu. Freilich anders, als es der Wustmann meint, welcher es verkehrt meint. Gerade in diesem Kapitel seinem Namen, der geradezu ein Symbol der Sprachverwirrung geworden ist, Ehre macht und dem Titel seines berühmten Buches Allerhand Sprachdummheiten zu einem unbeabsichtigten Sinn verholfen hat. Auch er verwendet zufällig das Beispiel einer Krankmeldung, aber freilich um jede Sprachsimulation zu erlauben. Zitat: Es sei ebenso gut möglich zu sagen, Zitat Ende, er sagt, er wäre krank, wie er sagte, er sei krank und dergleichen. Aber das Erste ist in Wahrheit nur möglich, wenn der Krankmeldung das stärkste Misstrauen gegenübergesetzt wird. Über den Bedeutungsunterschied der Formen macht er sich so wenig Gedanken, dass er schlicht erklärt, der Konjunktiv der Gegenwart werde von vielen als das Feinere vorgezogen. Zitat: Wenn sich aber jemand in allen Fällen lieber des Konjunktivs der Vergangenheit bedient, Zitat, so sei es auch dagegen, Zitat, nichts ernstlich einzuwenden. Zitat Ende. Gleich darauf beklagt er die, Zitat, fortschreitende Abstumpfung unseres Sprachgefühls, Zitat Ende, von der er selbst, ohne es zu ahnen, die lebendigsten Beweise gibt. Der Mann, der die Verderbnis unserer Schriftsprache von dem Übel herleitet, dass man nicht schreibe, wie man spricht, wiewohl man es doch längst tut, ja, noch schlechter schreibt, als man spricht, bringt es zu Wege, Wendungen, die natürlich und richtig sind, für Papieren zu erklären und die Papierenden für natürlich und richtig. Eine der fixen Ideen dieses Wegweisers, der in Deutschland so beliebt ist, weil er einen flachen Ernst mit einem seichten Humor verbindet, ist sein Kampf gegen das Relativpronomen welcher, welches man nicht schreiben dürfe, weil man es nicht spricht. Findet er es bei Goethe und Hölty, so ist es nichts als ein langweiliges Versfüllsel, eine Strohblume in einem Rosenstrauß. Aber wenn man bedenkt, dass so ziemlich aller Wert der geschriebenen Wortschöpfung jenseits aller Sprechbarkeit besteht und dass kaum je ein Satz aus der Pandora zur Verständigung im täglichen Umgang gedient haben dürfte, so kann man ermessen, auf welchem Niveau sich diese Sprachkritik bewegt. Um bei dem Welcher zu bleiben, es ist natürlich nicht nur, wie Wustmann großmütig zugesteht, zur Not in einer Folge von abgestuften Relativsätzen im Wechsel mit dem einzig konzessionierten Pronomen der anwendbar, sondern es waltet da wohl ein Bedeutungsunterschied, der nicht nur dem Wustmann, sondern auch solchen Grammatikern fremd ist, die das Welcher ohne Angabe der Gründe tolerieren. Ich will das Gefühl für diesen Unterschied an einem der verbreitetsten Fehler zu wecken versuchen. In einem Blatt, das zwar Großdeutsch, aber nicht Deutsch geschrieben ist, heißt es, Zitat, die Art, wie das Gedenken um Rainer Maria Rilke zum Ausdruck kam, ist sicher eine der besten und schönsten, die für einen solchen Anlass möglich war. Zitat Ende. Es muss natürlich heißen, eine der besten, die möglich waren. Der Nonsens, den der Singular ergibt, hätte den folgenden Sinn. Die Art ist eine der besten und sie war denn auch für einen solchen Anlass möglich. Es würde also von der besten Art noch ein weiteres ausgesagt. Wäre dies der Sinn, so würde ihm welche eher gerecht als die. Eine der besten Arten, welche eben hier unmöglich war, welche ist in diesem Fall und eine, die, um es an einem gegenständlichen Beispiel zu erläutern, eines der besten Bücher, das ich gelesen habe. So sprechen und schreiben die Leute, die sagen wollen, eines der besten Bücher, die ich gelesen habe. Das heißt, von den Büchern, die ich gelesen habe, eines der besten. Es soll aber nicht von einem der besten Bücher die Rede sein, die als solche schon feststehen, nicht von einem unter ihnen, von dem man besonders gesagt hat, dass ich es gelesen habe. Wäre dies also eine bloß beigeordnete Aussage, beabsichtigt, so träte der Fall ein, wo das Relativpronomen welches vorzuziehen ist. Eines der besten Bücher, als eine für sich stehende Charakteristik, welches ich gelesen habe, als ein hinzutretender Umstand, also eines der besten Bücher und eines, das ich gelesen habe. Dagegen, eines der besten Bücher, die ich gelesen habe. Hier hat der Relativsatz eine bestimmende Funktion. Es handelt sich nicht um eines der besten Bücher als solche, sondern um die besten von denen, die ich gelesen habe. Diese Aussage enthält das wesentliche Kennzeichen der Bücher, keinen bloß hinzutretenden Umstand, denn es sind die besten der von mir gelesenen Bücher, von deren einem ich sprechen und über die ein anderer anders denken wird. Hier ist das Relativpronomen die zu setzen, nicht welche. Zwischen der und welcher fühle ich einen Unterschied, der etwa dem zwischen einer determinativen und einer attributiven Beziehung gleichkommt. Der Relativsatz, den ich mir, ohne das Wesentliche der Vorstellung des Gegenstandes zu verletzen, auch eliminiert denken könnte, ist eher ein welcher anzuschließen. Der Relativsatz, der diese Vorstellung erst bildet oder wesentlich ergänzt, nur mit der. Diese Form, die im Genitiv dessen ohnehin die anderen verschlungen hat, wird freilich beiden Bedeutungen gerecht und innerhalb des gedanklichen Unterschieds werden Rücksichten des Wechsels, des Klangs und allerlei sonstige Stilgeheimnisse die Wahl bestimmen. Keineswegs aber irgendwelche ungeistige Vorschrift. Der schlechteste Sprachlehrer, den ich gekannt habe, das ist nicht der schlechteste Sprachlehrer überhaupt, sondern der schlechteste von denen, die ich gekannt habe. Sage ich, der schlechteste Sprachlehrer, welchen ich gekannt habe, so spreche ich von dem überhaupt schlechtesten, von einem, der als solcher schon dargestellt ist, wozu ich nur noch bemerke, dass ich ihn gekannt habe. Das Relativpronomen kann eine schwierige Unterscheidung erleichtern. Eine der anmutigsten Frauen, die ich gesehen habe, da wird der Relativsatz wohl vom Plural abhängen. Eine der anmutigsten Frauen, welche ich gesehen habe, hier wohl von der einen. Beim Maskulinum und beim Neutrum ist die Unterscheidung, ob Singular oder Plural, von selbst gegeben. Einer der reichsten Männer, der eine Zeitung subventioniert. Das dürfte der typische Fehler sein, den solche Zeitungen machen, und es ist wohl gemeint, einer der reichsten Männer, die eine Zeitung subventionieren. Nehmen wir aber den einfacheren Fall. Der reichste Mann, der eine Zeitung subventioniert, und der reichste Mann, welcher eine Zeitung subventioniert. Dort ist von dem größten Zeitungskapitalisten die Rede. Der Relativsatz gibt das Wesen. Hier ist von dem größten Kapitalisten die Rede, von welchem auch gesagt wird, dass er Geld für eine Zeitung übrig hat. Der Relativsatz fügt dem Wesen etwas hinzu. Dass da ein weltenweiter Abstand der Relativbegriffe vorliegt, daran ist nicht zu zweifeln. Ob ich diesem Abstand durch meine Verteilung von welcher und der gerecht werde, mag jeder beurteilen, der über diese Dinge nachdenkt. Es könnte sich ihm, gleich mir selbst, ergeben, dass er manchmal ein anderer, gar der gegenteiligen Entscheidung nahe kommt. Jedenfalls wird er an den geeigneten Beispielen des von mir gewiesenen Unterschiedes und seiner Gesetzlichkeit habhaft werden. Scheinbar kommt ja der Form welcher die stärkere Beziehungsfähigkeit zu, wie sie auch die Fügung derjenige welcher dartut. Aber diese deutlichere Relation spielt sich erst innerhalb des hinzutretenden Umstandes ab, den ich die Form welcher bezeichnen lasse, und nachdem die allgemeine Begriffsbestimmung der Person oder Sache schon vollzogen ist. Dies ist gerade an Fällen nachweisbar, wo die attributive Beziehung in die determinative überzugehen scheint, wenn kontrastierende Gegenstände durch eine Aussage voneinander unterschieden werden sollen, die keineswegs ihrer wesentlichen Bestimmung dient. Wenn ich von zwei Leuten erzählen will, die ich getroffen und deren einen ich gegrüßt habe, so sage ich, den einen, welchen ich gegrüßt habe, kenne ich seit langem. Ich will von ihm sagen, dass ich ihn seit langem kenne und so weiter. Ich mache ihn in der Erzählung aber kenntlich durch den eingeschalteten Relativsatz, der ihn sofort von den anderen unterscheiden soll, welchen ich nicht gegrüßt habe. Dieser Relativsatz mit welcher könnte auch zwischen Gedankenstriche oder in Klammern stehen, ja, für den Hörer, der den Sachverhalt schon erfasst hat, sogar wegfallen. Eben in ihm ist das derjenige welcher enthalten. Dieses welcher hat die Gabe der Erläuterung oder der Absonderung. Es bezeichnet ein hinzutretendes, oft unterscheidendes Merkmal. Es bestimmt aber keineswegs den Begriff der Person oder Sache als solcher, von der ich aussage. Es ist scheinbar determinativ, in Wahrheit attributiv. Schriebe ich nun der eine, den ich gegrüßt habe, so erhielt der eine leicht die stärkere Betonung als gegrüßt. Es ergäbe zunächst den Sinn, dass ich beide gegrüßt habe und von jedem der beiden Gegrüßten etwas aussagen will. Wäre dies beabsichtigt, so könnte vor den sogar das Komma entfallen, denn es handelt sich um den einen Gegrüßten von eben solchen Zweien, nicht um den einen, den Gegrüßten, den einen, den Gegrüßten. Bei welcher, welches die Tonkraft dem eigenen Prädikat zuschiebt, welchen ich gegrüßt habe, ist im Relativsatz begriffliches Eigenleben erhalten. Das schwächere der liefert es dem regierenden Satz aus. Dieses Prinzip wird man an allen Beispielen bestätigt finden, wiewohl die Verhextheit gerade dieser sprachlichen Region immer wieder zu neuen Zweifeln verführen mag. Ja, und Sie ahnen schon, da geht es sehr in die Tiefe. Es ist ein absoluter Genuss, das zu lesen. Man muss manches zweimal, dreimal lesen. Das heißt, den Podcast vielleicht auch nochmal zurückspulen und nochmal anhören. Das Beste ist natürlich, Sie besorgen sich das Buch. Der Text ist jetzt knapp 100 Jahre alt, 1927 hat Karl Kraus ihn geschrieben. Das ist also Band Nummer 27 aus meiner Reihe Perlen der Literatur, Karl Kraus, die Sprache. Für heute ist der Podcast zu Ende. Nächste Woche gibt es die Folge 280 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 218. Das wird die Folge 4 von 4 zu Karl Kraus, die Sprache. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter, kommen Sie gut durch diese Woche und seien Sie herzlich gegrüßt. Auf Wiederhören. Ihr Ralf Plenz aus Hamburg, der Büchermacher.